Texte. Neue Literatur aus Österreich.
Aus meiner Sicht geht es um die Sichtweite der Erinnerung.
Immer wieder ist der Schriftsteller Alois Rotschnik über den Loibl-Pass gefahren, der Kärnten und Slowenien trennt oder verbindet. Der Blickwinkel gibt es da seit jeher viele. Bei seinen Fahrten ist Rotschnik auch die Geschichte des dort situierten, von Nationalsozialisten geführten Arbeitslagers ins Bewusstsein gerückt. Ein Ergebnis davon werden wir heute auszugsweise hören. Martin Seiler begrüßt Sie und den Autor Alois Rotschnik zu dieser Sendung. Herr Rotschnik, ein Textprojekt mit dem Namen In Sichtweite könnte einerseits Nähe zu etwas suggerieren, aber auch gewollte Ferne. Was trifft da eher zu?
Aus meiner Sicht geht es um die Sichtweite der Erinnerung. Um die Hörweite des Erinnerns. Und beim Erinnern ist man, wie wir alle wissen, einmal zu nahe, wenn wir etwas hören oder sehen, was wir eigentlich lange zu verdrängen versucht haben. Und wenn wir uns dem dann stellen, dann ist es schwierig, die richtige Sichtweite zu finden.
Diesmal gehen Sie einen ungewöhnlichen Weg. Zentrum oder Angelpunkt ist der Loibl-Pass, das Lager dort. Um das herum ergeben sich ja sehr viele Geschichten, aber Sie sind nicht der, der Sie sozusagen ganz im Solo erzählt, sondern Sie haben ja andere Wege beschritten. Wie haben die ausgeschaut?
Ich habe vor vielen Jahren, vor 15 Jahren ungefähr oder noch länger ist es her, einen Roman geschrieben, der in der heutigen Gegenwart spielt, der aber mit einer Erbschaft zu tun hat. Jemand erbt ein Haus und mit diesem Haus erbt er auch die Geschichte dieses Hauses. Der Roman hieß und heißt Ludwigs Zimmer und die Geschichte führt zurück in die Geschichte des Widerstands, in die Zeit des Nationalsozialismus. Und da habe ich natürlich ganz viel recherchiert über das Lager Nord und Lager Süd am Loibl-Pass. Und bin immer wieder, also sicher 100-mal, an einem kleinen Haus vorbeigefahren, das in unmittelbarer Nähe des Lagers Nord, das Lager Nord liegt auf der Kärntner, auf der österreichischen Seite des Loibl. Und ich bin sicher 100-mal daran vorbeigefahren und habe mir gedacht, wer hat wohl dort in diesem Haus gelebt? Es ist ein ganz altes Haus, offenkundig, offensichtlich. Und ich habe aus irgendwelchen Gründen es nicht gewagt, dort zu fragen, wer dort gelebt hat. Und jetzt hatte ich in einem anderen Zusammenhang wieder mit dem Loibl-Pass zu tun und habe einen Brief geschrieben, einen kurzen. Wer ist es wohl, der in diesem Haus wohnt? Und ich bitte darum, sich bei mir zu melden. Ich würde gerne in Kontakt mit Ihnen treten. Und habe meine Telefonnummer draufgeschrieben und diesen Brief unter der Tür ins Haus hineingeschoben. Und einen Tag später hat mich der Besitzer dieses Hauses angerufen und mich eingeladen und wir haben Gespräche miteinander geführt. Und dieser Mann war damals in der Zeit des Nationalsozialismus, er ist 1939 geboren, ist damals dort in unmittelbarer Nähe des Lagers aufgewachsen. Und er hat mir seine Geschichte erzählt.
Sie werden sicher die Intention haben, einerseits auch dem Ton dieses Mannes gerecht zu werden, aber literarisch ist ja Ihre eigene Sprache da. Wie kann man da beides schlüssig zusammenbringen?
Am liebsten würde ich dieser Geschichte zuhörend, denn es ist ein großes Glück für mich gewesen und immer noch ein großes Glück, diese Geschichte hören zu dürfen und ausloten zu können mit Versuch und Irrtum. Mein Gehör muss erst geeicht werden mit allen möglichen Instrumentarien, weil die Geschichte höre ich, aber meine Ohren sind so verstopft durch alles Mögliche, dass man an Urteilen und Vorurteilen diese Zeit betreffend in den Ohren hat. Und so muss ich diese Geschichte Mal um Mal und hunderte Male hören, um die feinen Nuancen der Stimmigkeit dieses Menschen, Johann Kuhlenbrat, der sie mir erzählt hat und weitererzählt, um mich einstimmen zu können in dieses Gehör. Und um es dann natürlich in Wahrheit zu übersetzen, in meine Welt, in meine heutige Welt, die nicht er ist, die nicht dieser Mensch ist, der sie mir erzählt, sondern ich bin ein Transformator.
Hrotschnik ist aus seiner Prosaarbeit in Sichtweite.
Ich bin auch zum Lager hinauf. Ich wollte es sehen. Ins Lager habe ich hineingeschaut. Ich habe die Wachtürme gesehen. Die habe ich noch in Erinnerung. Der Eingang war auf der anderen Seite. Links vom Appellplatz war der Haupteingang. Die Zivilarbeiter sind ja auch immer bei uns eingekehrt, wenn sie frei waren. Die haben ja freie Tage gehabt. Und die Häftlinge sind am Haus vorbeigefahren. Auf dem LKW sitzend hat man sie ja gesehen. Zum Aufladen sind die nach Ferlach gefahren. Man hat noch nichts gehabt zum Aufladen. Keinen Kram. Man hat mit der Hand aufladen müssen. Beim Schneeschaufeln habe ich sie auch gesehen, die Häftlinge. Fürchterlich haben die ausgeschaut. Und so habe ich ein Erlebnis gehabt, als der Herr Sticker bei mir war. Der Herr Sticker kommt aus dem Rosental. Mit dem reden wir gleich, so wie wir reden. Au paste, rekeltel im Skutiam, fragt er mich. Wie habt ihr sie genannt, diese Armen? Da habe ich das erste Mal das Wort Sruti gehört. Sruti, die Armen. Im Läubeltal habe ich noch nie dieses Wort gehört vorher. Für einen Häftling. Das waren ja alles Verbrecher, das waren Gauner, die Gestreiften. Und das war erst im vorigen Jahr, dass der Herr Sticker bei mir war. Dass die arm waren, hast du nicht sagen dürfen. Und es war ja richtig, dass die Eltern auch nicht die Wahrheit gesagt haben. Sonst wären wir ja auch gegangen, wenn wir zu denen arm gesagt hätten. Aus einem Kind kriegst du ja alles heraus, was die Eltern reden. Und so war es ja dann richtig. Das waren halt die Verbrecher. Auch für mich. Deshalb bin ich zum Lager gegangen. Ich wollte sie unbedingt sehen. Und gesehen habe ich sie auch, wie sie mit der Lok das Material herausgefahren haben aus dem Tunnel. Da sind so Gestalten draufgehängt, wie ich sie da vor dem Haus auch schon gesehen habe. Aber es war nichts Richtiges. Nicht das, was ich mir erhofft habe, dass ich sehen würde. Was ist das? Ein Lager. Was war es, ein Kind? Ich habe gedacht, wenn ich es sehen werde, dann wird etwas geschehen. Dann werde ich es wissen. Nichts ist geschehen. Für meine Mutter war das eine schwierige Sache zu erklären. Wo ist der Vater? Das war schwierig. Deshalb hat es geheißen, die haben ihn geholt. Mit Gewalt. Die Mutter hat das ja melden müssen. Sonst hätte es wohl gleich sippenhaft gegeben. Sie konnte ja sehen, wohin es für uns alle führen konnte. Wir haben ja neben dem Lager gelebt. Du musst es den Kindern auch richtig erzählen. Das hat man ja wohl verstanden. So hat man es mir gesagt. Und ich habe das damals auch geglaubt. Die Häftlinge, das waren Verbrecher, das waren Mörder und alles Mögliche waren, die gestohlen haben sie und haben ausgeschaut wie aus dem Gefängnis. Und dabei die Tante meiner Mutter war ja selbst nach Auschwitz ausgeliefert. Die war ja auch kriminell. Ist nichts mehr gekommen von ihr aus Auschwitz, aus einer Urne mit Asche. Sie hat ein Geschäft gehabt, in Unterlöwe, eine Gemischtwarenhandlung. Die Tante meiner Mutter wurde von der Nachbarin denunziert. Das habe ich erst vor kurzem erfahren, eben auch durch den Herrn Sticker. Der Herr Sticker hätte gern von mir gewusst, Wie hat man früher im Löbetal gebetet? Da habe ich einen gefragt, der ein Jahr älter ist als ich. Sein Großvater hat immer in der Kirche gebetet. Der hat mir aufgeschrieben, wie sie gebetet haben. Und der hat mich gefragt, ob ich weiß, warum die Tante in Auschwitz gestorben ist. Darüber haben wir früher nie geredet. Weil die Nachbarin gesagt hat, die Tante hätte sie die Schoßhündin vom Hitler genannt. Slowenisch haben sie geredet. Hitler war Usla. Usla ist eine liebe kleine Hündin. Deshalb ist sie nach Auschwitz gekommen. Auf keinem Kriegerdenkmal, nirgends steht drauf, dass sie Opfer gewesen wäre. Opfer war wohl der Sohn, das heißt der Bruder meiner Mutter. Er ist aus dem Krieg gekommen mit einer Lungentuberkulose. Mit Tuberkulose ist er gekommen und hat dann noch 1-2 Monate gelebt. Er ist auf die Tafel gekommen. Eine Bedrohung ist entstanden, eine Grube. Am 21. 22. Mai 1945. Das Haus war voller Ustascher und es sind die Engländer gekommen. Das Geräusch der Panzer ist die Straße heraufgekommen und die wollten, die Fenster sind ja vergittert und du kannst nirgends heraus aus dem Haus. Die wollten das Dach aufreißen, damit sie hätten flüchten können. Aber die Engländer sind vorbeigefahren und die Ustascher haben sich wieder beruhigt und sind wegmarschiert. Es ist alles so schnell gegangen. Sie hätten das Dach gar nicht aufreißen können. Da waren die Engländer schon vorbei. Ich habe bei diesem Rückzug Zuckerln gesammelt. Die Soldaten haben mir von den Panzerwagen Zuckerln heruntergeworfen. Ganze Schachteln voll Zuckerln habe ich gehabt und dann fleißig gegessen. Die ersten 2 Tage kamen nur deutsche Soldaten. Erst dann ist der Tross gekommen, am 3. Tag. Die privaten Kutschen und Autos und zu Fuß. Und am 5. Juni, ich bin krank gewesen und die Mutter hat mich hier in der Kammer gebadet. Sie hat sich nicht anders zu helfen gewusst, als dass sie mich mit kaltem Wasser begossen hat. Das war schrecklich. Ich sitze in der Badewanne, da geht die Tür auf und ein Serbe mit einer MP kommt herein. Kleber, sagt er. Brot auf Serbisch. Die Mutter hat aber nichts gehabt. Das war mir auch lange peinlich. Dann hat sie draußen noch irgendwas Schimmliges gefunden. Das hat sie ihm gegeben und er ist wieder gegangen. Aber der hat auf mich die Maschinenpistole gehalten. Hat fürchterlich ausgeschaut. Es war schon 5. Juni und er war noch immer im Wald. Das war 45. Nach dem 8. Mai war die Grenze noch ein paar Tage offen. Dann hat man zugemacht, innen drin. Da war kein Durchkommen. Die Planken hat man erst herausgeholt, als man angefangen hat, den Tunnel fertig zu bauen, Jahre später. Die Leute aus der Umgebung haben dann Holz aus dem Lager geholt. Auch Steine hat man geklaut. Es waren noch die Engländer dort. Der Löbel war ja besetzt. Aus meiner Sicht haben ja die Engländer den größten Teil vom Lager abgerissen. Und was später noch geblieben ist, da hat auch der Vater fleißig mitgeholfen und hat oben geholt. Im Lastwagen, im Straßenbauamt. Irgendwas hat er hinaufgeführt, vielleicht Schotter, und zurück wäre er leer gefahren. Und dann hat man eben aufgeladen, was da war. Die Engländer haben angefangen, das Lager abzureißen, weil sie am Löbel kein Heizmaterial gehabt haben. Die haben oben Kälte gelitten und verheizt, was sie nur gekriegt haben. Es sind ja auch später noch Flüchtlinge gekommen, bevor die Grenze wieder geöffnet wurde. So um 52, 53 kamen Flüchtlinge mit Fahrrädern. Jeder hat eine Fichte hinten angehängt gehabt, weil die Bremsen schon kaputt waren. Mit den Flüchtlingen hat es nie aufgehört. Und so denke ich auch an die Kärntner Slowenen im 20er Jahr. Denn mit ihnen hat es angefangen. Und ich bin auch betroffen. Denn in diesem Haus und im anderen unten war das slowenische Zentrum für die Gemeinde Windisch-Bleiberg. Der Regutz unten war der Verteiler der Propaganda für das Slowenische. Aber die haben nur Tabak gehabt zum Verteilen. Die Deutsch gewählt haben, die haben Mehl bekommen. Die deutsche Seite hat Mehl ausgeteilt und die slowenische nur Tabak für die Abstimmung. Es ist ja richtig ausgegangen. Wir wären auch die Draufzahler gewesen, wenn wir slowenisch geworden wären. Ich will das nicht korrigieren. Aber es hat damals eine Flucht von Slowenen gegeben, einen richtigen Flüchtlingsstrom nach Slowenien. Und die Slowenen waren hier bestraft, indem sie die Arbeit verloren und waren dort bestraft. Die in den 20er Jahren nach Slowenien gegangen sind, die sind immer bestraft worden. Und wie es meinen Onkel ergangen ist, ist es vielen ergangen. Er war Büchsenmacher, aber er ist zur Eisenbahn gegangen. Aus Ferlach sind 32 Büchsenmacher hinübergewechselt. Und andere, die Lehrer nicht mitgezählt. Es sind ja Fachlehrer auch hinübergewechselt. Und die haben drüben in Kreinburg eine Büchsenmacherschule aufgemacht. Mein Onkel ist von dort nach Kragujevac gezogen. Kragujevac ist die Waffenfabrik in Serbien. Von dort habe ich eine Karte, eine Ansichtskarte. Auf der schreibt er von 5 Ferlacher Büchsenmachern. Er schickt ein Foto von diesen 5 Büchsenmachern und schreibt, warum diese Büchsenmacher nach Kragujevac gezogen sind, zur Arbeit. Weil vorher tschechische Arbeiter dort waren und 40 von diesen Facharbeitern umgebracht worden sind. Man hat eine Strafkompanie hinuntergeschickt, denn das waren ja die Feinde der K&K-Monarchie. Serbien war ja nicht dabei. Diese 40 Männer hat man getötet. Und weil jetzt keine Facharbeiter mehr da waren, hat man diese slowenischen Büchsenmacher hinuntergeholt nach Kragujevac aus Slowenien. Abgeworfen. Nachdem 1941 die Deutschen in Jugoslawien einmarschiert sind, sind 2 von diesen 5 Büchsenmachern, die ich auf dem Bild habe, als Verräter erschossen worden. Mein Onkel wurde nach Steyr versetzt, in die Waffenfabrik Steyr, und hat so überlebt. Wohin die beiden anderen gekommen sind, weiß ich nicht. Was ich weiß, habe ich aus den Ansichtskarten, die er geschrieben hat. In Kragujevac steht ein Denkmal für diese Arbeiter, die von der K&K-Armee ermordet worden sind. Ich wäre gern hinuntergefahren. Aber der Schwager hat mich aufgeklärt, ich soll nicht nach Kragujevac fahren, weil die Deutschen dort 400 Jugendliche umgebracht haben und ich als Deutschsprechender unten nicht gut ankommen würde. Diese Ansichtskarten hatte der Onkel an meinen Vater geschickt und an den Großvater. Aber die Geschichte war noch nicht aus. Er war ein Steyr und nach Kriegsende hat auch er nicht mehr nach Kragujevac können. Anton hat er geheißen. Nach Kragujevac hat er nicht zurück können, weil die Deutschen dieses Massaker dort angerichtet haben und er wieder als Deutsch-Österreicher angesehen worden. So ist er nach Bosnien gegangen. Dort war er dann wieder bei der Eisenbahn. Zurück hat er nicht können. Ich habe seine Grabstätte besucht. In Bosnien unten. Mit meinen Kindern. Die haben das ja auch mitgekriegt. Ich habe es ihnen erzählt. Damals schon.